Ball Hawks.
The ball is caught.
Game over, baby.
Touchdown. The game is over. They are going nuts at Century League.
Hey und herzlich willkommen zum offiziellen Podcast der German Seahawkers. Heute mit Simon und Jonas.
Hallo und herzlich willkommen zum Ball Hawks Podcast, dem offiziellen Podcast der German Seahawkers. Heute mit dabei zum einen der Jonas Meister.
Moin, moin und g'day, Mates.
Schon wieder g'day, Mates. Okay, ja, alles
ja,
klar.
Ja, das muss sein. Michael Dixon forever.
Es bürgert sich jetzt ein, so langsam.
Ja, genau.
Also, im Rheinland sagt man ja irgendwie so schön, ab dem dritten Mal ist es Tradition, von daher.
Ja, genau. Es war jetzt, glaube ich, war es das dritte oder das vierte Mal? Ich weiß es gar nicht. Auf jeden Fall ist es jetzt Tradition, definitiv.
Das finde ich gut. Behalte es gerne so bei. Wir feiern das dann ab jetzt jede Folge einfach weiter ab.
Sehr gut.
Genau, und neben Jonas bin auch noch ich dabei, Simon Kell, meine Wenigkeit. Wir freuen uns heute mit euch gemeinsam auf die Preview in Woche 7 gegen die Saints so ein bisschen zu schauen. Haben ja schon eine Folge gehabt zu unserer Niederlage am letzten Wochenende gegen die Steelers. Und jetzt wollen wir mal schauen, was sich da denn in der Nacht von Montag auf Dienstag so ereignen könnte. Aber bevor wir da reingucken, kurz und kompakt die Seahawks News.
Frisch aus dem Lockerroom, unsere Seahawks News.
Ja, und da gibt es eigentlich gar nicht so viele Neuigkeiten. Man muss sagen, dass sich die Verletzungssituation bei Daryl Taylor und Alex Collins eigentlich nicht verändert hat. Wenn ihr die letzte Folge noch nicht gehört habt, dann hört doch da nochmal kurz rein. Da sprechen Henry und Max am Anfang da kurz drüber. Es sieht eigentlich ganz gut aus und ja, genau. Hört dann ruhig nochmal rein, wenn ihr mögt. Ansonsten hat es noch eine Neuigkeit gegeben, und zwar ist Quarterback Jacob Eason unter der Woche von den Indianapolis Colts gecuttet worden, und wir haben uns vom Waiver Wire geschnappt. Jacob Eason ist ein Hometown-Kid, also ist im Bundesstaat Washington aufgewachsen, ist danach aufs College zuerst bei den Georgia Bulldogs gegangen und dann bei den Washington Huskies, also ist auch in der Nähe groß geworden sozusagen, und ja, ist jetzt auf dem 53er-Kader bei uns als Backup für Geno Smith. Wurde in Runde 4 gedraftet von den Colts, war dann diese Saison auch zuerst Backup für Wentz, ist aber eben jetzt gecuttet worden, nachdem jetzt Sam Ehlinger zurückkam. Ist eigentlich immer ein sehr spannendes Prospect gewesen, weil er schon sehr früh in der Karriere einen sehr, sehr guten Arm hatte, hat aber nie die Konstanz gefunden, die man bräuchte, um in der NFL Starter zu werden. Mal gespannt, ob er sich vielleicht in seiner Heimat so ein bisschen besser zurechtfindet und tatsächlich ein gutes Backup werden kann. Ist auf jeden Fall eigentlich ein Spieler mit sehr guten Anlagen. Und das war es dann tatsächlich auch schon von den Seahawks News, und wir können direkt losstarten in die Preview Woche 7 gegen die Saints.
No Repeat Friday, die Vorschau.
Ja, Jonas, Ausgangssituation relativ einfach. Die Seahawks haben die zweite Niederlage in der Overtime kassiert gegen die Steelers, stehen jetzt bei 2-4. Der Anschluss an die Rams und die Cardinals ist so ein bisschen verloren gegangen. Die Cardinals räumen ja komplett ab, stehen 6-0. Und das ist jetzt 4 Siege müssten passieren, damit wir überhaupt mal wieder an dem Punkt wären, dass wir Gleichstand hätten sozusagen. Und die Cardinals müssen natürlich auch noch 4 Niederlagen zeitgleich einfahren. Klingt eher nach einem unrealistischen Szenario. Wie siehst denn du das, wenn wir jetzt das Spiel jetzt am Montag tatsächlich verlieren? Haben wir dann schon jegliche Chance auf die Playoffs aufgegeben?
Ja, ich sag mal so, wenn du auf die Statistik dann guckst, wenn du wirklich verlieren solltest oder wenn die Seahawks verlieren sollten, dann stehst du bei 2-5. Die Rams stehen im Moment bei 5-1 und die Cardinals bei 6-0. Je nachdem, selbst wenn die Cardinals verlieren sollten, stehen sie bei 6-1 und ja, die Seahawks bei 2-5 und müssten dann, ja, 4 Spiele wirklich, wie du schon sagst, gewinnen die Seahawks alles und die Cardinals müssten alles verlieren, damit du erstmal gleich bist. Dann bist du schon in Woche 11 Und ja, fängst dann quasi bei null an. Du weißt auch nicht, was die Rams machen. Und ja, die 49ers sind halt auch noch im Rücken, wenn du dann 2-5 stehst. Also es ist eigentlich von der Division her, kannst du es dann fast schon abhaken oder kannst du es schon abhaken. Und im Vergleich zum Wildcard-Race, du kommst zwar mit drei Mannschaften kriegen zwar jetzt eine Wildcard nach dem neuen Playoff-Motto, aber da sind einfach zu viele Mannschaften dabei, die eigentlich ja eine positive Bilanz haben und die dann vorne einfach zu weit weg sind. Und ich glaube, dann kannst du die Saison dann auch realistischerweise dann mal abschreiben.
Naja, und ehrlicherweise muss man halt auch sagen, Teams, mit denen wir vermutlich um eine Wildcard irgendwie uns messen werden, sind halt zum Beispiel die Vikings, direkter Vergleich verloren, und die Saints. Und auch da, wenn wir das Spiel jetzt verlieren würden, hätten wir eben den direkten Vergleich dann verloren, was immer ungünstig ist, auch für, falls man einen Gleichstand hätte. Also ich bin tatsächlich auch der Überzeugung, dass wenn wir das Spiel verlieren, vielleicht sogar das danach auch noch verlieren, dass es dann ziemlich schnell wahrscheinlich mit dem Playoff-Rennen für uns schon vorbei ist. Aber wir wollen natürlich auch drauf gucken, wie wir das Spiel gewinnen können. Und da ist ja eigentlich die allererste Frage natürlich, das ist das zweite Spiel jetzt ohne Russell Wilson. Können Geno Smith und die Defense diesmal überhaupt so performen, dass wir einen Sieg einfahren können? Ich bin mir noch unsicher, wir gucken gleich ja auch noch auf die Matchups, aber was ist denn so dein grundsätzlicher Eindruck? Meinst du, dass Geno Smith eine Mannschaft auch erfolgreich übers Feld führen kann und zum Sieg bringen kann?
Ich sag mal so, unter bestimmten Voraussetzungen ja. Also wenn zuallererst mal, wenn der Gegner es zulässt, und wie du schon sagst, da kommen wir gleich zu. Und dann ist Geno Smith auch mit seiner Erfahrung schon in der Lage, ein Team zum Sieg zu führen in der NFL. Er muss natürlich auch eine Defense haben, die ihn halt nicht so oft aufs Feld schickt, also sie ihm dann auch den Ball wiederholt, also ihn doch oft aufs Feld schickt natürlich, indem sie ihm den Ball wiederholen. Das war ja immer bei der Defense in den letzten Spielen so ein bisschen das Problem. Gegen die Steelers haben sie sich wieder so ein bisschen gefangen. Ist dann die Frage, ob sie einen ähnlichen Turnaround schaffen können wie letztes Jahr nach dem Spiel gegen die Bills. Aber ich sag mal so, gefühlt hätte ich nach der Verletzung von Russell Wilson gesagt, jetzt mit Geno Smith bei aller Liebe. Ich meine, er kann schön predikten, wie Münzen fallen beim Cointoss, aber ich hätte ihm nicht zugetraut, dass er doch wirklich relativ souverän dieses Spiel oder so ein Spiel dirigieren kann. Also gegen die Rams war es schon gut. Der eine Drive, 98 Yards zum Touchdown. Er hätte das Spiel auch noch gewinnen können, wenn er nicht die unglückliche Interception geworfen hätte, wo Tyler Lockett wegrutscht und er eigentlich nichts für die Interception kann, also Geno Smith. Und auch im letzten Spiel gegen die Steelers hatte er den Ball in der Overtime und wird dann von TJ Watt gesackt oder gesackt fumbled, verliert er den Ball. Ich sag mal so, gegen TJ Watt, das hätte auch einem Russell Wilson passieren können. Also das war jetzt, würde ich ihm jetzt auch nicht ankreiden. Deshalb bin ich da schon angenehm überrascht. Und nochmal, wenn der Gegner es zulässt und die Defense delivert, dann kann ich mir auch vorstellen, dass Geno Smith in der Lage ist, dieses Seahawks-Team zu einem Sieg zu führen.
Ja, dem kann ich mich grundsätzlich nur anschließen. Kommt halt, glaube ich, wirklich sehr auf die Saints an. Und auf die können wir dann direkt auch mal kurz drauf gucken im Rahmen der Ausgangssituation. Die Saints kommen frisch aus ihrer Bye Week, stehen bei 3-2 und eigentlich ganz gut so in Sachen Wildcard, das sieht gar nicht so schlecht aus. Könnten sich, wenn sie jetzt das Spiel gewinnen würden, auch von den Panthers so ein bisschen absetzen, die 3-3 stehen. Haben bisher gewonnen gegen Green Bay, das war dieser Blowout da in Woche 1, der wahrscheinlich man nicht so ganz zählen kann, weil einfach die Packers unfassbar schlecht waren in dem Spiel. Und ansonsten.
Oh ja, ich hab's gesehen, das war echt.
Ja, das war wild. Das war wild. und ansonsten Siege eingefahren gegen die Patriots und das Washington Football Team. Niederlagen, unter anderem gegen die Panthers und die Giants. Und man muss, wenn man sich so den Schedule anguckt, der Saints, da muss man sagen, die härteren Matchups, unter anderem gegen die Bucks und so weiter, die kommen noch. Und die spielen gegen die AFC East, also auch die Bills sind zum Beispiel da noch mit in der Verlosung. Also einige Teams, die sicherlich auch ein bisschen stärker einzuschätzen sind als das, was sie bisher auf dem Platz als Gegner hatten. Und haben natürlich jetzt, das muss man ganz klar sagen, einfach das Glück, dass Russell Wilson verletzt ist, weil sonst wäre, ich glaube, da sind wir uns einig, die Ausgangssituation des Spiels eine ganz andere. Was man noch sagen muss, ist, dass bei den Saints relativ viele Starter auch von IR wahrscheinlich zurückkommen oder zumindest von IR zurückgekommen sind. Unklar ist noch, ob sie tatsächlich auch aktiviert werden jetzt fürs Spiel. Das werden wir dann erst am Montagabend wissen. Aber da sind unter anderem Spieler bei wie Linebacker Quan Alexander, den kennen wir von den 49ers aus den letzten beiden Saisons noch, Defensive End Marcus Davenport, Wide Receiver Tre'Quan Smith und Kicker Will Lutz nicht zurückkommen, weil es noch zu früh ist, wird allerdings Wide Receiver Michael Thomas. Das heißt, je nachdem, wie dann tatsächlich der finale Injury Report aussieht und wie auch die finale Aktivmeldung vor dem Spiel aussieht, kommen da sicherlich einige Starter zurück. Und das ist natürlich für uns dann auch eher, also schön für die Saints und ihre Spieler, die wieder auf dem Platz können, aber für uns natürlich auch insofern schade, als es einfach unsere Chancen verringert. Ganz genau. Und dann würde ich sagen, lass uns doch direkt mal in die Matchups einsteigen. Der Seahawks Pass Rush gegen Saints Quarterback Jameis Winston. Winston ist ja aus der Vergangenheit auch so ein bisschen bekannt als Wundertüte, würde ich mal sagen. Wie siehst du das? Kann er sich gegen Druck wehren? Wie verhält er sich unter Druck? Was müssen wir machen, um den Saints Quarterback dazu zu zwingen, möglichst zu uns zu werfen und Jamal Adams die Chance zu geben, seinen bösen Fauxpas aus dem letzten Spiel wieder gut zu machen.
Quasi Backsteinboy aufbauen, meinst du, ja?
Backsteinboy aufbauen, ganz genau.
Ja, du hast es gerade ganz gut schon angesprochen, zumindest ein Stichwort, das ist das Stichwort Druck. Du sagtest auch, der ist so eine Wundertüte. Genau das spiegelt eigentlich so die Saison wieder. Also gefühlt wirft er entweder 5 Touchdowns für 400 Yards und keine Interception oder wirft irgendwie 130 Yards und keinen Touchdown und irgendwie 4 Interceptions. Genauso ist es. Also Next Gen Stats sagt zum Beispiel, dass er ohne Druck, wenn er nicht unter Druck steht, 8 Touchdowns geworfen hat diese Saison bei keiner Interception und ein Passer-Rating von 131,9 mit 9,1 Yards pro Wurf, was alles Nummer 1 in der NFL ist. Also da wäre er eigentlich MVP, wenn da nicht der Druck kommen würde. Weil unter Druck ist er nämlich genau das Gegenteil von dem, was er ohne Druck ist, nämlich extrem schlecht. Er wirft zwar 4 Touchdowns, aber seine 3 Interceptions hat er bisher alle unter Druck geworfen und fällt dann im Passer-Rating auf 59,3 und hat dann nur noch 4,8 Yards pro Wurf. Deshalb ist es wirklich wichtig, dass die Seahawks den Druck bringen, womit wir wieder bei der Personalie Darrell Taylor wären, der ja mit 4 Sacks oder sind sogar 5 mittlerweile die Seahawks anführt und wirklich die Verstärkung für den Pass Rush ist, die wir uns eigentlich schon in der letzten Saison erhofft haben. Was ganz lustig ist, wir haben soeben von Jamal Adams und dem ja jetzt vom Backstein zum Blitzboy gesprochen. So viel blitzt er diese Saison nicht. Und gefühlt tut das den Seahawks eigentlich ganz gut, weil da liegen sie nämlich auf Platz 10 in der NFL, auch nach Next Gen Stats. Wenn sie den Blitz nicht bringen und einfach ganz normal mit 4 Mann rushen, bringen sie eine Druckrate von 27,5, was ja eigentlich die anderen Linebacker, oder was heißt die anderen Linebacker, die beiden Linebacker mit Bobby Wagner und Jordan Brooks eigentlich, die kannst du dann in Coverage schicken gegen die Offense der Saints und kannst Winston da die Anspielstationen wegnehmen. könnte vielleicht ein Rezept sein, weil so die Line, ich weiß nicht, vielleicht kannst du da noch was zu sagen, die O-Line der Saints ist jetzt nicht die beste, glaube ich.
Ja, das ist, kommt ein bisschen drauf an, worauf man guckt, ne? Also von den Namen her immer noch aus meiner Sicht recht gut besetzt. Alle Spieler, die man kennt, von denen man schon mal gehört hat. Allerdings ist tatsächlich so, dass sie gerade im Pass-Blocking nur 49,9 als Grade haben bei PFF und damit die viertschlechteste der gesamten NFL sind. Also wirklich bad, wirklich bad. Andersrum, und wir kommen ja gleich da sicherlich auch noch zu, wenn man sich die O-Line anguckt im Run-Blocking, dann sind sie die zweitbeste Unit der NFL mit einem 89er Grade bei PFF. Also ein sehr starker Unterschied darüber, was sie quasi für eine Aufgabe haben. Und das spielt uns natürlich in die Karten, dass wir da eine Unit auf der anderen Seite haben, die im Pass-Blocking nicht so stark ist. Und eben, genau wie du es gesagt hast, einen Quarterback, der unter Druck Fehler macht, den man dazu zwingen kann, Fehler zu machen. Wichtig ist halt, glaube ich, dass wir diese Fehler dann auch diesmal wirklich bestrafen. Ich meine, ich will es jetzt nicht nochmal ansprechen, die Szene, aber das darf halt einfach nicht passieren. Damit hätten wir das Spiel letzte Woche zumachen können, sehr wahrscheinlich.
War da was? Also ich kann mich an nichts erinnern.
Ja, okay, wir schieben es einfach.
Wir verdrängen das einfach.
Genau, ich glaube, Verdrängung ist beim Thema Jamal Adams die beste Strategie. Ja. Genau, also ich denk auch, also Fehler bestrafen, das ist ganz wichtig. Möglichst keine Bälle fallen lassen. Den Druck bringen, und ich hoffe auch sehr, dass es mit dem Four-Man-Rush klappt. Das würde ich so sehen. Dann habe ich gerade schon angesprochen, Run-Game ist bei den Saints traditionell stark. Die letzten Jahre mit Alvin Kamara einen wahnsinnig guten Running-Back am Start gehabt, der auch in den letzten zwei Spielen immer 4,4 Yards im Schnitt pro Carry gehabt hat, mit einer guten O-Line eben. Was meinst du, wie kann unsere Run-Defense dagegen halten? Und ist das ein Key-Matchup für dich, um auch das Ins-Rollen-Kommen der Saints-Offense so ein bisschen einbremsen zu können?
Definitiv, also das ist ja eigentlich immer das Rezept, wenn das Laufspiel funktioniert, dann kannst du dich auch auf dein Passspiel verlassen. Deshalb ist es halt wichtig, dass die Seahawks Run Defense halt hält. Das hat gegen die Steelers ganz gut funktioniert, gegen Najee Harris. Gegen die 49ers hat es aber zum Beispiel gar nicht funktioniert. Da haben sie irgendwie eine Run Defense Grade von 49, irgendwas gehabt. Also das war richtig, richtig schlecht. Da ist dann wirklich die Frage, welches Gesicht zeigen sie? Eigentlich lassen sie mit 95,9 Yards pro Spiel die fünf wenigsten Yards in der NFL zu. Da sind sie halt auf Nummer 5. Was bei den Seahawks so ein bisschen das Problem ist, das hat man in den Spielen gesehen, dass sie zwar in der Mitte den Lauf sehr gut verteidigen können mit Puna Ford und Al Woods. Das Problem ist, wenn dann die Running Backs Contain brechen und dann halt über außen gehen, dann wird's halt schon relativ löchrig in der Run-Defense. Was bei Alvin Kamara ja eigentlich ein großes Problem ist, weil der jetzt nicht so die klassische Abrissbirne ist, die durch die Mitte geht, sondern halt sehr elusive ist, also einen sehr guten Spin-Move hat und Leute auch mal aussteigen lässt und ihnen dann quasi die Knöchel bricht, den berühmten Ankle-Breaker aus dem Basketball. Und wenn der dann halt mal über außen weggeht und dann im 1 gegen 1 gegen Defensive Backs oder Linebacker, der tanzt die aus und dann macht der nochmal 10 Yards oder ist komplett weg Richtung Endzone. Also da denke ich mal, ist das Richtige wirklich, das Contain zu halten und ihn halt eigentlich so trichtermäßig in die Mitte der D-Line zu schicken, wo halt Puna Ford und Al Woods dann ihn zu Boden ringen können. Aber sobald er halt nach außen geht, wird es schwierig. Und das wird so die, ja, gefühlt so die Hauptaufgabe der Run-Defense der Seahawks sein, ihn halt wirklich unter Kontrolle zu behalten und in Contain zu halten.
Ja, das würde ich ganz genauso sehen. Ich glaube, Contain ist da ein ganz, ganz wichtiger Punkt, dass man eben die Läufe nach außen zumacht. Gerade weil er auch sehr, sehr elusive ist, sich sehr gut bewegt und jetzt auch ja wirklich über Jahre hinweg schon einfach einer der besten Running Backs der Liga ist. Es wird sehr schwer, sicherlich ihn zu stoppen. Und am ehesten haben wir da gute Karten durch die Mitte.
Da bin ich auch von was mir gerade einfällt, wir hatten vor der Aufnahme drüber gesprochen, dass wir uns an das Spiel von vor 2 Jahren gegen die Saints erinnern können, wo Kamara die Seahawks gefühlt auseinandergenommen hat. Was da interessant war in dem Sinne, er hatte gar nicht so viele Rushing Yards, ich glaube nur 69 und einen Touchdown. Was bei ihm das Problem war und was auch eine seiner Stärken ist, er ist halt einfach ein extrem guter Receiver. Und da hat er gegen die Seahawks, glaube ich, 92 Yards gefangen und einen Receiving Touchdown und hat den Seahawks in dem Sinne quasi das Genick gebrochen. Also gar nicht über sein Laufspiel, sondern über seine Vielseitigkeit. Und das ist halt auch so ein Problem in Sachen Contain, wenn du ihn halt aus den Augen verlierst. Und dann ist er halt für den Screen Pass frei, zum Beispiel für den kurzen Pass. Dann hast du genau das Gleiche, wenn du halt ihn nach außen laufen lässt, dann steht er halt außen frei und geht ins 1-gegen-1 gegen irgendwelche Secondary-Spieler und tanzt die aus und geht dann auch die Seitenlinie runter. Das ist halt auch das große Problem, was man mit Kamara hat.
Ja, und ich meine, da Checkdowns dann zumachen zu können, haben wir durchaus in Woche 2 auch gezeigt, dass wir genau das nicht können.
KJ Wright, wo bist du, wenn man dich braucht?
Ja, richtig, ganz genau. als dann Derrick Henry auf einmal Pässe fing.
Oh ja.
Vollkommen richtig. Wird sicherlich ein großer Schwerpunkt auch der Defense. Wo wir uns, ist noch nicht ganz klar, aber nicht darauf einstellen müssen, ist die Allzweck- und Wunderwaffe Taysom Hill. Der ist questionable, hat diese Woche nicht trainiert. Der hat vor 2 Wochen im Spiel der Saints eine Concussion sich zugezogen. Und da die Saints ja letzte Woche eine Bye-Week hatten und er immer noch nicht trainiert, würde ich Stand jetzt davon ausgehen, dass er auch am Montag dann nicht spielt, aber weiß man natürlich auch noch nicht. Wäre aber auf jeden Fall für uns auch gut, weil er ja auch eben als Schweizer Taschenmesser da in ganz vielen verschiedenen Situationen auf unterschiedlichste Art und Weise eingesetzt wird von den Saints und so Variabilität und Flexibilität für so eine Defense immer sehr schwer ist, weil es schwer zu lesen ist, weil es einen Überraschungsmoment drin hat. Ja, und dann können wir vielleicht auf die andere Seite des Balls gucken, unsere Offense. Was muss denn aus deiner Sicht passieren mit unseren Wide Receivern, damit sie gegen die Saints Pass Defense eine Chance haben?
Müssen vor allen Dingen 2 Dinge passieren. DK Metcalf sollte sich lieber aufs Fangen von Bällen konzentrieren und nicht unter der Woche irgendwelchen Twitter-Beef mit Hall of Famern anfangen, weil er irgendwie so ein richtiges, sorry, wenn ich das so sage, Kackplay gegen die Steelers geliefert hat, fast das Spiel verloren hätte. Da war auch Russell Wilson, dann konnte man nachher sehen, gab es Videos von ziemlich sauer. DK ist ja dann die Seitenlinie runterlaufen und dann noch ein paar Yards machen, hat dann aber den Ball gefumbelt und Freddie Swain war so gedankenschnell, hat den recovered und dann konnten sie gerade noch die Uhr bei einer Sekunde anhalten. Und in dem Video sieht man halt, wie Russell Wilson die Seitenlinie runterläuft und ihm zuzuschreien scheint, von wegen geh out of bounds, auch Richtung Seitenauslinie zeigt. Und da hatte sich mit Shannon Sharp, war es, glaube ich, angelegt. Und ein anderer Faktor ist natürlich Tyler Lockett, der gefühlt ein Non-Factor ist in den letzten Wochen mal wieder. Das ist sowas, was man von ihm eigentlich gerade kennt. Wir hatten es unter der Woche auch innerhalb der Redaktion nochmal angesprochen. Und die Jungs hatten es, glaube ich, auch im Podcast nochmal angesprochen. Dass er eigentlich, wenn er fit ist, nicht von dieser Welt ist, gefühlt. Aber wenn er auch nur gefühlt die kleinste Verletzung hat oder irgendwie angeschlagen ist, dann taucht er komplett ab. Ich habe jetzt hier mal die Stats, seine Receiving Stats. In der ersten Woche hat er 100 Yards gefangen, in der zweiten Woche hat er 178 Yards gefangen und dann scheint irgendwas passiert zu sein mit ihm. Gegen Minnesota 31 Yards, gegen San Francisco 24 Yards, gegen die LA Rams 57 Yards und gegen die Pittsburgh Steelers 35 Yards. Also er ist ein absoluter Nicht-Faktor, egal ob er mit Russell Wilson oder mit Geno Smith spielt. Deshalb muss der aufwachen. Und es bleibt immer noch zu hoffen, dass man Geno Smith vielleicht noch ein bisschen Abwechslung geben kann. Das wir ganz gut gesehen haben. Das sind jetzt keine Wide Receiver, aber die Tight Ends sind ganz gut eingebunden worden. Gerald Everett und Will Disley. Und was natürlich schön wäre, was wir uns alle wünschen, dass vielleicht irgendwie die Eskridge nochmal ein Faktor wird und da nochmal eine weitere Option bieten kann.
Ja, was mich vor allem geärgert hat, das habe ich auch in meiner Review-Recap vom Spiel letzte Woche geschrieben, ist, dass gerade jetzt die Situation wäre, in der wir Tyler Lockett unbedingt brauchen, ja. Weil er als Veteran, als Spieler, der sehr lange auch bei den Seahawks ja schon ist und sehr viel Erfahrung hat, jetzt mit seiner Erfahrung hochsteppen müsste und so ein bisschen die Funktion übernehmen müsste, die Wilson jetzt neben seiner Rolle als Quarterback auch für die Offense hat, nämlich als mentaler Führungsspieler, als Captain ist er zwar nicht, aber halt als einer von denen, die auch stimmgewaltig sind. Und das macht man natürlich am besten, indem man Leistung zeigt. Und genau das, wie du gerade eben schon sehr gut zusammengefasst hast, ist einfach nicht passiert. Da setze ich auch sehr, sehr große Hoffnungen rein, dass das wieder funktionieren kann. Wenn das passiert, dann kann das auch der Aufwecker und der Wachrüttler sein, um die anderen mitzureißen und zu Höchstleistungen anzutreiben. Das halte ich auch für sehr wichtig. Und ich meine, wenn man sich die Saints-Defense anguckt, die Pass-Defense hat schon 9 Interceptions gefangen. Einige Spieler dabei, die auch wirklich above average sind, wirklich gute NFL-Spieler, Marshon Lattimore sei da genannt, auch einer der besten Corner, die es so gibt, nach PFF, Coverage Grade, drittbester Corner sogar, und lassen auch im Schnitt nur 217 Pass-Yards pro Spiel zu und sind damit Nummer 5 in der NFL. Also wirklich starke Zahlen, die Saints da aufs Board legen, sozusagen. Genau, und dann haben wir natürlich noch die Frage, was ist denn mit unserem Running Game? Da ist
frag bitte nicht.
Da ist viel Bewegung im Locker sozusagen. Oh, ne? das, was wir wissen, ist, Chris Carson ist auf Injured Reserve und wird nicht spielen. Alex Collins, fraglich. Dann ist uns unter der Woche aufgefallen, dass wir immer noch Rashad Penny haben auf dem Roster.
Wer ist das?
Der von IR zurückkommt. Dann haben wir noch DJ Dallas und Travis Homer. Was machen wir denn da jetzt?
Ja, gute Frage. Als Verstärkung, ich nenne es mal einfach Verstärkung, ich will den beiden Jungs nicht zu nahe treten, weil mir ihre Namen nicht einfallen, haben die Seahawks unter der Woche dann auch noch 2 Running Backs in den Practice Squad geholt, die irgendwie, ich glaube, einer wurde von den Raiders vor der Saison gecuttet, hatte in der Preseason einen Touchdown gegen die Seahawks erlaufen, wurde dann aber gecuttet und der andere, ja, also es ist schon ein bisschen Verzweiflung und das Problem ist halt, oder das Problem, du hast halt Geno Smith als Quarterback und um ihn halt zu entlasten, musst du dich eigentlich auf dein Run-Game verlassen können, weil du kannst Geno Smith nicht alles in die Hand legen, der muss den Ball auch mal loswerden und dann mal gucken, dass sein Running Back vielleicht mal 6-7 Yards macht und ja, Rashad Penny ist ein First-Round-Pick, leider. Wissen wir das, schmerzlich haben wir das erfahren. Ob der das jetzt, nachdem er irgendwie 6 Wochen auf IR war, das sofort liefern kann, ist eine gute Frage. DJ Dallas hat eigentlich gute Ansätze gezeigt, bringt es aber dann nicht so richtig auf die Straße. Der hat zwischendurch mal ist gute Returns und auch mal gute Rushes, wo dann mal irgendwie 15, 16 Yards macht, aber dann wirklich komplett abtaucht und dann irgendwie sich in der Line festläuft. Und Travis Homer, auch ohne ihm zu nahe treten zu wollen, ist halt gefühlt eher ein besserer O-Liner als ein Running Back, was das Blocking angeht. Und du musst Geno Smith musst du entlasten, weil die Run-Defense der Saints auch mit eine der besten der Liga ist. Wir greifen heute viel auf PFF zurück, aber ist halt nun mal so, mit 79,3 sind sie nominell mit einer 79,3er Note sind sie nominell die drittbeste der Liga. Und das lässt sich dann auch darüber überleiten, dass sie Nummer 4 in der Liga sind, mit Total Rush Yards pro Spiel zugelassen mit 93,9. Nur. Und wenn du dann da so eine angeschlagene Running Back Gruppe hast, die deinen Ersatz Quarterback eigentlich entlasten muss, die dann gegen so eine Run Defense antreten muss, das ist vom Rezept her eigentlich kein gutes. Also das könnte stark versalzen werden, wenn man mal so in der Küchensprache bleibt.
Ja, den Eindruck habe ich auch. Und wenn man sich das dann mal so anguckt, dann hat man da einfach wirklich auf Seiten der Saints eine richtig gute Defense stehen, die, das haben wir eben schon kurz angesprochen, potenziell dann auch noch erweitert wird, um einige Starter, die zurückkommen. Cameron Jordan, dann Marcus Davenport, hatte ich eben schon mal gesagt, Quan Alexander, Marshon Lattimore, Malcolm Jenkins, da sind einfach wirklich ein paar Top-Spieler dabei. Das macht mir schon so ein wenig Sorgen um unsere Offense, muss ich sagen, zumal sie eben so geschwächt ist durch die Ausfälle der Stars, Wilson, Carson und die ja doch eher schwachen Leistungen jetzt zum Beispiel von Lockett. Das heißt, wenn man mal so ein bisschen versuchen würde, ein Fazit zu ziehen, entweder die Defense gewinnt das Ding oder wir verlieren es halt, oder was meinst du?
Könnte man so sagen. Also wir haben es gerade so ein bisschen aufgelistet. Der große Schwachpunkt ist halt wirklich Jameis Winston, wenn der unter Druck steht. Und das ist gefühlt so für mich die einzige Chance, die Seahawks haben, die wirklich den Winston unter Druck zu setzen und dadurch halt das Passspiel eigentlich aus dem Spiel zu nehmen. Und dann halt versuchen, ihn eindimensional werden zu lassen, ihn zu Fehlern zu zwingen und dann vielleicht auch ihn auf das Running Game verlassen lassen. aber sonst so, was wir alles so aufgelistet haben, spricht eigentlich vieles. Also ich sag mal, 3 der 4 Punkte sprechen eigentlich gegen die Seahawks. Nur der eine Punkt mit dem Pass Rush könnte sie halt rausreißen. Ich will das Ganze jetzt nicht zu sehr nach unten ziehen, weil die Seahawks, wir haben es oft genug gesagt, eigentlich so viel Potenzial haben mit, gerade in der Offense, was Geno Smith auch gezeigt hat, er kann dieses Potenzial auch nutzen, gerade was DK Metcalf angeht. Gegen die Rams hat er gut gespielt, auch gegen die Steelers hat er bis auf dieses eine Play eigentlich relativ gut gespielt. Und er setzt halt gut die Tight Ends ein, was halt Hoffnung macht, gerade so dieser eine Catch and Run von Gerald Everett, wo er einfach mal für 41 Yards geht. Warum die Seahawks das nicht häufiger machen und ihm einfach mal die Bälle geben, ich weiß es nicht, kann es nicht verstehen. Deshalb, ja, ist es nicht alles schwarz, aber es wird schon eine verdammt harte Nuss, die da zu knacken ist.
Ja, und ich glaube, es muss halt einfach wirklich ein Abend sein, an dem einfach alles zusammenpasst. Ne? Ja. Geno Smith, definitiv, der eine mehr als durchschnittliche Leistung abliefert. Die Receiver, die keine Bälle droppen. Also ich meine, Lockets Statistiken sehen auch besser aus, wenn da zum Beispiel nicht dieser eine gedroppte Ball, ich weiß gar nicht mehr, welches Spiel es war, dabei wäre. Also es muss einfach viel zusammenpassen, glaube ich. Der Running Back Room muss in seiner Breite dann funktionieren, das was ja auch für Unruhe sorgen kann. Die Defense darf haben wir auch eben schon kurz drüber gesprochen, darf die Angebote von Winston dann auch nicht liegen lassen, sondern muss sie mitnehmen und am besten schnell in Punkte verwandeln oder zumindest in eine gute Feldposition verwandeln, weil Smith ja durchaus schon gezeigt hat, dass er ein paar Yards immer machen kann, völlig ohne Probleme. Und wenn du in einer guten Feldposition durch einen Turnover an den Ball kommst, dann hast du halt einfach auch die Möglichkeit, in kurzen Yards wenigstens ein Field Goal zu machen oder vielleicht auch den Touchdown dann tatsächlich zu werfen. Und vielleicht ist es ja auch einfach mal an der Zeit für die ersten defensiven Punkte der Seahawks in dieser Saison. Das wäre doch auch mal schon ein schönes Zeichen, wenn wir so einen Pick Six hätten oder einen Fumble, den wir zurück zum Touchdown tragen.
Lang ist es, ja. Ich kann mich gar nicht mal dran erinnern. Den letzten Pick Six der Seahawks erinnern. Ich glaube, es war irgendwie Quandre Diggs mal gegen die, gegen die 49ers oder so. Nee, ich glaube, es war Jadeveon Clowney gegen die 49ers, der irgendwie so einen Fumble, den Punter fortgeforst hat, in die Endzone zurückgetragen hat. Das ist aber auch schon 2 Jahre her. Ja. Lang ist es, ja.
Clowney hat tatsächlich vor 2 Jahren auch einen Pick Six in Arizona gefangen.
Stimmt, genau.
Da war ich im Stadion, den habe ich live gesehen. Von daher kann ich mich gut dran erinnern. genau. Also ich glaube auch, so defensive Punkte wären eine feine Sache, wären mal fällig und würde uns sicherlich Auftrieb geben. Aber aus meiner Sicht haben wir es gut zusammengerockt. Hast du noch irgendwelche Punkte oder haben wir an alles gedacht?
Ich glaube, wir haben an alles gedacht und können jetzt nochmal ganz entspannt ins Two-Minute-Warning gehen.
So machen wir das.
Two-Minute-Warning. Was sonst noch wichtig ist?
Ja, da bleibt mir eigentlich nur zu sagen, dass die Saints gegen Seahawks das Spiel am Dienstag um 2.15 Uhr nachts auf der Saison und natürlich dem NFL Game Pass übertragen wird.
Endlich geht die Primetime-Serie nach 3 Spielen zu Ende. Ich kann es nicht mehr sehen.
Ganz genau. Danach das Spiel ist dann gegen die Jaguars und wieder im Sonntagsslot. Ich glaube, es ist der späte Slot, allerdings ein bisschen früher als sonst.
Ja. Weil und das Gute ist, es ist noch mal eine Stunde früher, weil am nächsten Sonntag ist Zeitumstellung. Sprich, das Spiel geht dann um 21.05 Uhr los und am nächsten Tag ist Feiertag. Das wäre eigentlich ein optimaler Zeitpunkt, um mal so einen richtig schönen Shootout will ich jetzt nicht sagen. Da greifen wir vielleicht auch der Preview gegen die Jaguars noch vorne weg. Aber das könnte vielleicht mal so ein Bruchslöser sein, wo es mal so ein bisschen wieder gutes Feeling auf Seahawks-Seite gibt. Aber da sind wir eine Woche zu früh.
Das stimmt. Ich muss ehrlicherweise sagen, Feiertag ist nur, wenn man einen Arbeitgeber in Nordrhein-Westfalen, unter anderem Nordrhein-Westfalen hat. Das mein stimmt. Arbeitgeber ist in Hessen, das heißt, ich darf am 1. November arbeiten.
Okay. Habe ich nichts gesagt? Ich habe nichts gesagt. Vergiss es.
Alles gut. Ist ja trotzdem eine gute Zeit und das Spiel wird dann wahrscheinlich kurz nach Mitternacht oder so auch durch sein. Ja, und dann haben wir natürlich die Tipps zum Abschluss. Was meinst du denn? Wie geht's aus?
Ja, ich bin jetzt mal auf der Seite von Geno Smith und den Seahawks und wie ich schon gesagt habe, es wird eine harte Nuss, die Seahawks aber mit einem 24-20 Heimsieg ganz knapp knacken werden. Ohne Overtime.
Ohne Overtime ist auch ein guter Zusatz. Die können wir, glaube ich, alle langsam nicht mehr sehen, zumal wenn sie immer gegen uns ausgeht. Ja. Normalerweise bin ich ja der unverbesserliche Optimist der Redaktion. In dem Fall, wenn du jetzt schon die Optimistenrolle übernimmst, darf ich mal Pessimist sein und glaube tatsächlich, dass das Spiel verloren geht. Und zwar mit 14-21 Punkten. Ich habe nicht das Gefühl, dass wir das rumreißen können. Und ich sehe uns nächste Woche im Tal der Tränen und die Playoff-Hoffnungen schon irgendwie absingen sozusagen, aber vielleicht kriegt man ja doch dann noch einen Run hin, wenn Russ wieder da ist.
Ja, wenn die Jaguars ihr Spiel gewinnen sollten, dann spielst du mit der gleichen Bilanz Seahawks gegen Jaguars. Juhu.
Wenn du das irgendjemandem vor der Saison gesagt hättest.
Der hätte dich aus dem Fenster geschmissen.
Naja, oder Trevor Lawrence wäre halt der Über-Quarterback gewesen, aber gut, das ist ja auch nicht realistisch.
Entweder aus dem Fenster geschmissen oder die Klapse eingewiesen.
Vermutlich, so ist das. Aber wir wollen natürlich den Teufel noch nicht an die Wand malen. Das Spiel ist noch zu spielen. Und wir drücken natürlich alle ganz fleißig die Daumen. Ich weiß nicht, guckst du es dir an? Live oder?
Nee, ich hab am... Nee, vom Dienst her geht's eigentlich, aber ja, nee. Das ist einfach Primetime. Ich werde dann morgens entweder wieder den Schock kriegen, wenn ich sehe, oh Gott, erster Blick aufs Handy, sie haben es schon wieder vor die Wand gefahren. Oder mir denken, juhu, sie haben gewonnen, und dann nochmal so ein bisschen einschlummern und mich dann irgendwie aus dem Bett pellen. Also, nee. Das,
ja, ist für mich tatsächlich genau dasselbe. Ich glaube, das lassen wir besser. Und ja. Gucken uns dann das 40-Minuten-Video am nächsten Tag an.
Wenn es nicht allzu schlimm geworden ist.
Ja, und in diesem Sinne, euch ein schönes Spiel, wenn ihr es live guckt. Ansonsten natürlich eine schöne Wiederholung. Wie immer könnt ihr dann am nächsten Tag auch bei uns Recap lesen und dann etwas später auch im Podcast hören. Und wir verabschieden uns wie immer mit einem gemeinsamen Go Hawks!
Go Hawks! Touchdown
Seahawks! Weitere Infos zu den German Seahawkers gibt's natürlich auch auf unserer Website unter germanseahawkers.com.